Doppelspitze, der Fußball-Podcast, meldet sich zurück nach einer Fußball-WM in Russland, die ja etwas spezieller war, würde ich sagen, allein aufgrund des frühen Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt ist wieder Bundesliga-Alltag angesagt. Wir starten in die neue Saison, das heißt, Leon Ginzel, meine Wenigkeit und Kevin Schulte melden sich zurück mit gewohntem Umfeld sozusagen, mit dem deutschen Clubfußball. Kurze Einstiegsfrage in meiner Funktion als Feed-Reporter hier, Kevin, wie sehr freust du dich? Bist du heiß auf die neue Saison?
Ja, also das hat jetzt weniger irgendwie damit zu tun, dass jetzt die WM fußballerisch so viel Neues hervorgebracht hat. Es hat eher damit zu tun, dass ich generell ein Wochenende mit Bundesliga-Fußball deutlich strukturierter empfinde als ein Wochenende ohne Bundesliga-Fußball. Und da hat der Pokal auch schon Lust auf mehr gemacht. Er hat auch gezeigt, dass die Bayern ja vielleicht noch an dem einen oder anderen Rädchen schrauben müssen. Vielleicht gibt es ja mal einen Meister, der nicht Bayern heißt. Vielleicht zumindest einen Herbstmeister, der nicht Bayern heißt. Aber davon abgesehen, es gibt andere spannende Entscheidungen. Wer geht wieder hoch Richtung Europa? Schaffen es die Frankfurter nochmal so eine Überraschungssaison hinzulegen oder gibt es den Totalabsturz? Wie schlagen sich die Aufsteiger Düsseldorf und Nürnberg? Also ich freue mich auf jeden Fall.
Du freust dich, mir geht's genauso. Ich habe auch wieder Bock auf die Liga. Viele wissen ja auch gar nicht mehr oder allein wenn auch mal wieder 2 Wochen spielfrei ist, was machen sie an so einem Wochenende? Jetzt ist wieder Bundesliga angesagt und aufgrund der tollen Planung der DFL und des DFB gibt es ja auch immer noch ein Montagsspiel ab und zu mal. Ne? Da freut sich der geneigte Fan ja auch. Das heißt, das Wochenende ist sogar noch länger. Es ist wie so ein verlängertes Wochenende eigentlich an der Ostsee. Mit noch mehr Fußball zum Leidtragen oder zum Leidwesen der Fans, die natürlich auswärts anreisen müssen. Dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Was haben wir vor in dieser Folge? Wir gehen die Clubs, die 18 an der Zahl, durch. Werden mal länger, mal kürzer darüber plaudern, was uns so erwartet bei denen, ne? Und schauen uns mal an, wer eventuell Überraschungspotenzial hat, du hast angesprochen, wer ist das neue Frankfurt letztendlich und wer ist vielleicht der Bayernjäger und wer muss vielleicht auch um den Abstieg kämpfen. Das sind so ein bisschen vielleicht die Richtung, in die es geht und worum du uns hörst, bei Spotify ja vielleicht oder bei iTunes, lass uns gerne eine Bewertung da. Von 1 bis 5 darf es alles sein. Hauptsache, du fühlst dich mit der Bewertung und dem, was du hörst, wohl. Dafür sorgen wir natürlich, wollen wir sorgen. Hoffen wir, dass wir sorgen können, ne?
Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.
Lass uns loslegen und natürlich gebührt dem alten Meister der alten Saison die Ehre, den Start zu machen. Und das ist natürlich seit ein paar Saisons immer der gleiche Verein. Der FC Bayern München hat in dieser Saison im Transfersommer nicht ganz so zugeschlagen. Ne? War da relativ bescheiden, muss man sagen. Und hatte ein paar Querelen um einen Topstar, um Robert Lewandowski. Also für mich, weiß ich nicht, natürlich der größte Neuzugang der Trainer, sagt man ja immer so schön, ne? Mit Niko Kovac. Aber sonst kam transfertechnisch nicht ganz so rum. Meinst du, das reicht, um in der Liga wieder Platz 1 zu erobern?
Ich glaube schon, um es vorwegzunehmen, dass die Bayern wieder Meister werden. Glaub, dass das mit ein paar Startschwierigkeiten aber verbunden sein wird.
Sehr langweilig, dass du das sagst jetzt schon, ne?
Ja, aber lass es mich ausführen. Also ich sehe einfach, die Lücke ist einfach zu groß geworden, als dass es jetzt immer dieser Mega-Topstars braucht, um national die Vormachtstellung zu behalten. Da reicht dann eben auch so ein Schrauben an Nuancen. Goretzka geholt, stand lange fest. Gnabry stand auch sehr lange fest. Der ist ja nach Hoffenheim ausgeliehen worden, hat ja auch wohl eine ganz gute Vorbereitung gespielt. Ja, ansonsten Renato Sanchez, Sorgenkind, kommt nach Laie zurück aus England. Weg ist Arturo Vidal. Eventuell noch Rudi, je nachdem, wann du das hörst, vielleicht ist er auch schon weg. Aber also, um es nochmal vorwegzunehmen, Hoeneß hat ja gesagt oder durchblicken lassen, die sparen jetzt ein bisschen, um nächstes Jahr voll anzugreifen. Macht auch insofern Sinn, als dass man sich ja jetzt quasi nochmal für ein Verlängern des Status Quo entschieden hat, indem man auch mit Robbery verlängert hat, mit der Flügelzange um ein Jahr. Die werden zwar nicht mehr jedes Spiel machen, aber es ist eigentlich, ich finde, die Bayern sind da, wo sie letztes Jahr auch waren. Nur jetzt mit einem neuen Trainer wiederum. Sie sagen, ja, nächstes Jahr machen wir dann. Also so nach dem Motto, ja, wir verschieben mal das Problem auf morgen. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, international gesehen, was da die Konkurrenzfähigkeit betrifft. ja, da jetzt nochmal so ein Übergangsjahr einzulegen. Andererseits muss man sagen, sie sind jedes Mal unverdient sogar ausgeschieden in der Champions League. Also die Bayern sind national nicht zu schlagen.
Das wird wahrscheinlich so sein. Ich sehe da auch schon den Robben und Ribéry über die Flügel flitzen und das 5:0 gegen Club XY wieder schießen in der Allianz Arena. Aber trotzdem, glaube ich, wird es mit Kovac auch nicht gleich super rund laufen. Das muss man auch mal sagen. Das ist immer ein Gewöhnungsprozess, gerade für neue Trainer in München mit dem ganzen Umfeld. Mit einem Rummenigge, der gerne mal auf den Tisch haut. Mit einem Uli Hoeneß, der natürlich auch mal ab und zu sich einschaltet. Vidal ist weg. Das sorgt natürlich für weniger gelbe Karten insgesamt erstmal. Das ist natürlich positiv. Aber auf der anderen Seite fehlt natürlich auch ein Kämpfer im Mittelfeld. Glaubst du, es könnte ein Problem werden für die Bayern, dass jetzt so ein Charakterkopf wie Vidal nicht mehr da ist? Oder ist es eher vielleicht sogar gar nicht so schlecht, dass einer, der vielleicht auch mal ein paar Probleme macht, weg ist?
Na, also ich muss sagen, Vidal hat ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so die krasse Rolle gespielt in der Vorsaison. Wo ich eher vielleicht ein Problem sehe, klar, man muss sagen, die Bayern entschlacken ihren Kader enorm. Da darf dann auch verletzungstechnisch gar nicht mal so viel passieren, weil ich finde zum Beispiel, ob jetzt ein Alaba spielt oder ein Rafinha oder ein Juan Bernat oder so, das ist schon ein Riesenunterschied. Also da gibt es schon dann einen Qualitätsabfall und den sehe ich vor allen Dingen in dem Fall, falls ein verletzungsanfälliger Javi Martinez fehlt. Weil das ist eigentlich so der einzig richtige Sechser noch, nachdem Vidal weg ist. Weil die anderen, ja gut, Renato Sanchez ist wahrscheinlich als Backup vorgesehen, aber allerdings ist das mit Risiko verbunden und ansonsten sehe ich halt ein Tolisso, natürlich können die das spielen, ein Goretzka, ein Thiago, aber die sehe ich ja auch eigentlich, ja, sehe ich aber irgendwie eher auf der 8, eher mit Zug nach vorne als so dieses Korrektiv da, das Staubsaugerfunktion, die dann Sechser hat. Also das ist so für mich die einzige Planstelle, die ich da jetzt mal aufmachen würde.
Okay. Ansonsten gab es ja, um das nochmal kurz zu thematisieren, noch viel Querelen im Transfersommer um Lewandowski, um Jerome Boateng. Geht er jetzt, bleibt er jetzt? Die natürlich auch an so einer Schwelle sind, alterstechnisch nochmal ins Ausland gehen zu wollen, gehen zu können. Aber offenbar waren die Angebote nicht da. Ist ja auch speziell, sich dann wieder auf den alten Verein zu besinnen und sich zu konzentrieren zu müssen. Könnt mir vorstellen, gut, Lewandowski jetzt trotzdem relativ souveräne Vorbereitung auch teilweise gespielt, Supercup, das war das Spiel genau, worauf ich hinaus wollte, 3 Tore gemacht gegen Frankfurt. Der wird sich wahrscheinlich wieder finden, aber trotzdem hat das ja auch ein bisschen für Unruhe gesorgt, ne? Also so easy peasy war die Vorbereitung ja noch nicht.
Ja, also ich finde, man kann es so runterbrechen, dass es tatsächlich ein paar mehr Fragezeichen gibt als in den letzten Jahren. Das hängt auch mit Kovac zusammen, wo ich aber schon glaube, dass einer mit Stallgeruch bei Bayern nie so verkehrt ist. Das hat auch die Vergangenheit eigentlich gezeigt, weil Heinkes, der den Verein kannte, hat den Verein ja auch gut geführt.
Hat bei Hollerbach aber zum Beispiel bei Hamburg nicht funktioniert. Ne?
Ja, oder mir fällt auch gerade ein, Klinsmann war in Bayern jetzt auch nicht so. Allerdings, da wurden auch Buddha-Figuren aufgestellt, da lag der Fokus dann auch, glaube ich, generell woanders. Ich glaube einfach, Kovac ist insofern guter, weil er mit einer ganz schwierig zu trainierenden Mannschaft, Eintracht Frankfurt, so viel erreicht hat. Also mit vielen Nationalitäten. Er kann auch, glaube ich, einen Umbruch managen. Das hat er in Frankfurt gezeigt. Deswegen, glaube ich, ist Kovac auch quasi schon Vorgriff auf den Umbruch, der dann wirklich nächstes Jahr aber kommen muss. Wie ist deine Einschätzung abschließend zu Kovac bei Bayern?
Kovac bei Bayern kann ganz gut funktionieren, wenn man ihn machen lässt. Also wenn das Umfeld auch nicht nach der zweiten Niederlage in Folge, was ja bei Bayern schon eine halbe Katastrophe ist, den Verstand verliert und kurzfristig wieder die Nummer zu Jupp Heynckes wählt, ja. Dann kann das Ganze funktionieren. Was auf jeden Fall kommen muss, wie du schon sagst, ist irgendwann mal dieser Umbruch bei den Bayern, weil es kann ja nicht sein, dass jetzt auch ein Robben und Ribéry dann nochmal 2 Saisons ranhängen. Irgendwann muss da auch mal Schluss sein. Das reicht immer für die nationale Spitze, keine Frage. Irgendwann fällt auch das nicht mehr. Aber international wirst du damit nicht gewinnen. Ich sehe auch dieses Jahr in der Champions League, ganz ehrlich, mit dem Kader, sage ich dir auch, das wird wieder Maximum auf Viertelfinale, Halbfinale rauslaufen. Auch wenn die alle erfahren sind und eine Erfahrung dazu gewonnen haben, sehe ich da eben nicht die ganze internationale Spitzenklasse, die zum Beispiel die sich jetzt Juve auch geholt haben, im Ronaldo oder so, ja, beispielsweise. Die sehe ich bei den Bayern nicht. Da werden wir nochmal kommen bei einer anderen Folge. Aber das ist immer so ein bisschen frustrierend, dass man sagen muss, naja, für die Bundesliga reicht es locker, aber darüber hinaus irgendwie nicht so wirklich.
Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, man macht es sich halt auch zu einfach, was ich natürlich anfangs auch gesagt habe, dass sie sehr unverdient ausgeschieden sind immer. Aber es ist ja auch kein Zufall. Also wenn ich da an einem Halbfinale gegen Atletico denke, wo sie wirklich 4-5 Dinger machen müssen oder auch Real im Hinspiel letzte Saison, Real in der Saison davor im Viertelfinale. Irgendwann ist es ja auch irgendwann hängt es ja auch irgendwo an irgendwelchen Stellen mit Qualität zusammen. Ja. Das muss ja so sein, weil sonst würde man nicht jedes Jahr so unverdient oder ja auf bittere Art und Weise ausscheiden gegen Ende der Champions League. Ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr für den Champions-League-Titel reicht. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Da muss schon viel zusammenpassen.
Gut, schließen wir die Bayern ab. Als Meister sehen wir sie anscheinend beide ja. Das ist ja schon mal für diese Folge das Entscheidende insofern. Schließen wir das Kapitel FCB und gehen zu Schalke über. Letztes Jahr eine der besten Saisons seit langem mal wieder absolviert. Tabellenzweiter geworden mit Tedesco auf der Bank. Einen richtig guten Trainer in Kombination mit Heidel. Glaube ich auch ein ziemlich gutes Duo, das sich da gefunden hat im Ruhrpott. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde, die haben sich auch mit am besten verstärkt. Wenn man sich das mal anschaut, Uth geholt, Sané vor allen Dingen für die Abwehr nochmal. Serda aus Mainz gekommen für relativ viel Kohle, ich glaube 11 oder 12 Millionen, interessanterweise. Mascarell, Frankfurt, der auch mal sehr solide gespielt hat. Skripski aus Berlin von Union und vielleicht ja noch Rudi. Also klar, auch Abgänge, ne? Goretzka, der jetzt bei den Bayern spielt, Kehrer, der für über 37 Millionen, was waren das, nach Paris gegangen ist und natürlich der elende und sich sehr lange hingezogene Wechsel von Max Meyer.
Da habe ich übrigens ein Interview jetzt gelesen, wo er sagt, dass Crystal Palace auf jeden Fall das Niveau hat, was Schalke besitzt, ja. Vielleicht sogar ein bisschen stärker. Ja, sicherlich wird in England auch bei Mannschaften, die im Abstiegskampf postiert sind, viel Geld ausgegeben und da sind nominell natürlich hohe Marktwerte im Umlauf, aber ich glaube jetzt, also Crystal Palace gegen Schalke in der Champions League würde ich gerne mal sehen, sehe ich jetzt die Schalke dann doch ein bisschen besser und damit müsste eigentlich auch der Weltklasse-Spieler Max Meyer klarkommen mit dieser Aussage.
Ja, der sich das glaube ich selber so ein bisschen anders vorgestellt hat, wie es läuft mit dem Transfersommer. Aber gut, er ist nicht mehr bei Schalke. Ansonsten, wie siehst du das? Können Sie die Leistung aus der letzten Saison bestätigen mit Platz 2?
Ja, ich muss ein bisschen ausholen. Also knappe, eklige Spiele waren es ja häufig, die sie gewonnen haben.
Dann nimm bitte das Mikro in die Hand, weil dann, wenn du ausholst, dann dauert es immer.
Also, da möchte ich ein bisschen ansetzen, weil jetzt haben sie die Champions League. Und zwar ist das nochmal was anderes. Und da denke ich mir, vielleicht fehlt dann am Wochenende, wenn dann nach, keine Ahnung, nach Inter Mailand, Real oder Manchester United dann Mainz, Augsburg oder Nürnberg kommen, vielleicht fehlt dann da ein bisschen die Frische, auch in so einem ekelhaften Auswärtsspiel. Andererseits glaube ich, sie haben eben, was das betrifft, gut eingekauft. Sie haben jetzt nicht diesen einen Königstransfer gemacht, sondern haben Uth ablösefrei geholt. Serda für die 10, 11 Millionen, wie angesprochen. Mascarell in einer ähnlichen Preisklasse. Sané, das ist auch, das hält die Abwehr wirklich zusammen. Naldo, Sané, Nastasic ist für mich, weil sie spielen ja auch die Dreierkette vornehmlich, ist für mich ein Bollwerk. Also da wird auch, glaube ich, dass das ist insofern natürlich auch irgendwie wahrscheinlich ein effizienter Fußball, wenn man den über den 3-4-Tages-Rhythmus strecken muss, weil man eben sich eher auf die Defensive konzentriert. Das ist natürlich was anderes, wenn man jetzt immer Halligalli-Party nach vorne rennt. Deswegen glaube ich, ich traue es zu, dass Tedesco das gut moderiert, dass er den Spagat schafft. Sehe Schalke jetzt aber nicht unbedingt auf Platz 2 oder 3 zementiert. Kann, wenn es schlecht läuft, auch auf 5 runtergehen. Das wäre so meine Maßgabe, Platz 2 bis 5. Glaube, dass sie knapp die Champions League schaffen und also wieder sich qualifizieren. Und in der Champions League hängt es natürlich ein bisschen auch von der Gruppe ab. Das werden wir dann auch noch im Detail besprechen, wenn es soweit ist. Aber jetzt wird sich zeigen, ob Tedesco wirklich so ein Sensationstrainer ist. Wenn er das jetzt auch gut moderiert kriegt mit der Doppelbelastung oder Dreifachbelastung, dann sieht es gut aus. Mhm.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, ich traue ihm das zu auf jeden Fall. Der wirkt auch mal sehr ruhig, aber sehr bestimmt in dem, was er macht. Er hat, glaube ich, ein ziemlich gutes Konzept, eine gute Ansprache auch an die Spieler. Das ist ja mit das Wichtigste, glaube ich, den Spielern zu vermitteln, was man möchte. Da scheitert ja der ein oder andere Trainer dran, der vielleicht auch ein super Konzept hat, das aber einfach nicht vermitteln kann. Das, denke ich, wird klappen. Sie haben natürlich auch eher, wenn man sich das mal anschaut, die Defensive verstärkt, wobei gut mit Uth und Skripski, aber so, weißt du, vom Gewicht ist ein Sané natürlich, fällt da aus der Reihe. Sie haben jetzt keinen Top-Stürmer nochmal nachgelegt oder so.
Mascarell ist ja auch jemand, der eklig auf der 6 spielt, also sie haben ja ein klares Konzept, das merkt man. Also sie wollen das natürlich jetzt nicht unbedingt nur von vorne spielen, sondern weiter eher aus einer massierten Defensive heraus.
Genau, also werden wir sehen, wie das dann läuft in dieser Saison. Ich denke auch, sie haben alle Chancen, den zweiten Platz nochmal zu erobern. Haben natürlich auch mit ein bisschen mehr Konkurrenz zu kämpfen, vielleicht, weil man natürlich sich auf Schalke einstellt und weiß, wie die so ticken. Und ja, Projekt Tedesco, mal sehen, wo das in diesem Jahr hingeht oder in dieser Saison. Weiter geht's, Tabellendritter, auch das natürlich eine kleine Überraschung. 1899 Hoffenheim mit Julian Nagelsmann noch an der Seitenlinie, danach bei RB Leipzig. Und das vielleicht mal als Einstiegsgedanke. Ich würde ja sagen, das ist gar nicht so schlecht, dass er jetzt noch da ist, weil ganz ehrlich, er kann jetzt in Anführungszeichen machen, was er möchte, auch mal ein bisschen ausprobieren, weil er ist ja eh weg. Und ob das jetzt schief geht oder nicht, sei jetzt mal ganz in die Tonne gesponnen, ist dann auch erstmal wurscht. Aber er ist so ein bisschen den Druck los, glaube ich, liefern zu müssen. Weißt du, was ich meine? Er weiß, er ist eh nächstes Jahr weg und jetzt kann er ein bisschen rumexperimentieren, will auch bestimmt nochmal einen Erfolg landen, warum nicht? Hat er, glaube ich, auch bei der Freunde war es, glaube ich, in dem Interview gesagt. Und da wirkte er sehr gelöst und da wirkte er auch sehr nach dem Motto, das war die richtige Entscheidung und ich habe Bock, jetzt nochmal letzte Saison anzugehen mit Hoffenheim. Also ich glaube, um das als These zum Einstieg von Hoffenheim, ich glaube, das ist kein Nachteil, dass er jetzt da noch so eine Übergangssaison spielt.
Nee, glaube ich auch nicht, weil das Gefüge, das passt ja auch. Also es nimmt ihm ja auch keiner übel. Ist natürlich auch Hoffenheim wahrscheinlich ein dankbares Umfeld, aber er muss sich eben nichts mehr beweisen. Das ist ein Punkt, den ich jetzt noch gar nicht so bedacht habe, aber sehe ich auch so. Glaube aber dennoch nicht, dass sie nochmal sich für die Champions League qualifizieren, weil ich meine, letztes Jahr muss man sagen, da hatten sie zum ersten Mal diese Belastung mit Europapokal, haben aber die Europa League wirklich weggeschenkt, teilweise damit C11, mit einer C11 gespielt und sind sang- und klanglos ausgeschieden. Das können sie sich jetzt nicht erlauben. Sie haben Champions League, sie haben andere Gegner und das wird schon Kraft kosten. Und da sind natürlich dann auch, ja, vielleicht in der Offensive die Option nach einem U-Transfer zu Schalke nicht die allergrößten. Joel Linton hat 3 Buden gemacht nach seiner Leihe von Rapid Wien jetzt im ersten Spiel gegen Lautern im Pokal. Belfodil zuletzt in Bremen gute Ansätze gezeigt, aber es ist jetzt nicht die Spitzenklasse. Also ein Kramaric darf zum Beispiel nicht ausfallen.
Das ist richtig, ja, das ist absolut richtig. Trotzdem haben sie natürlich noch irgendwie ein gefestigtes Team, was jetzt natürlich durchaus ja so ein bisschen was verloren hat an mit Gnabry und Uth, aber was jetzt ja per se erstmal zusammengeblieben ist im Kern und sich punktuell nochmal verstärkt hat mit einem Grifo auch von Gladbach, der glaube ich auch, wenn er mal verletzungsfrei bleibt, liefern kann. Insofern Hoffenheim, klar, Champions League ist immer ein anderes Brett, aber auch da gilt, glaube ich, für die, die nehmen das einfach mit als Erlebnis. Ich meine, die wissen vielleicht, so schnell kommt das nicht mehr wieder. Gruppenphase jetzt vielleicht mit 2 geilen Gegnern schon, 3 geilen Gegnern und dann nimmt man es einfach als Erlebnis mit und ob man da jetzt am Wochenende die super Leistung abrufen kann danach, ist ja vielleicht auch erstmal nebensächlich. Aber ich glaube, in Sinsheim Juventus Turin zu empfangen, ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Da freut sich ein gewisser Herr Hopp auf der Tribüne, glaube ich, auch.
Wo landen die dann überhaupt? In Mannheim? Da ist ja, glaube ich, ein kleiner Flughafen, ne?
Ja, oder reisen mit dem Zug an vielleicht auch.
Oder so, genau. Oder mit dem Bus. Das geht dann auch. Ist die Gefahr relativ hoch, dass man sich verfährt. So wie damals, ich glaube, ein Busfahrer von Nürnberg, der ja dann nach Aalen wollte und in dem Aalen mit AA gelandet ist und nicht in dem an der Verse in Westfalen mit AH.
Blöd gelaufen, ungünstig. Wobei, ich glaube, ein Dietmar Hoppen fährt ja auch nicht immer mit dem Zug oder mit der Bahn, sondern der hat auch bestimmt einen kleinen Privatjet. Also irgendwo muss man ja landen können da.
Ja, das wird schon klappen. Mannheim, wie gesagt, ist, glaube ich, da der nächste größere Flughafen. Apropos Flughafen in Dortmund, da fliegen die Trainer ja auch ziemlich schnell in letzter Zeit. Stichwort Bosch, Stöger, dann ja, im Nachhinein nur ein Feuerwehrmann. Jetzt Lucien Favre, damit soll wieder eine Ära entstehen und es soll bei Borussia Dortmund endlich mal wieder ein bisschen Zug rein in die Bude. Also ein bisschen Disziplin brauchen sie auch. Haben da, wie ich finde, mit Axel Witzel einen sensationellen Transfer gemacht. Für mich einer der, ich habe kurioserweise vor dem WM-Turnier, als ich mir die Karte angeschaut habe, noch mit einem Kumpel und später dann auch mit dir in Russland darüber gesprochen, dass er doch überhaupt für sein Potenzial und seinem Alter, ich glaube, er ist 29, einfach eine komische Vita hat. Benfica, Zenit St. Petersburg dort ewig lang, dann jetzt ein Jahr bei Tianjin Zhanjiang und jetzt Dortmund ist so der erste wirklich größere Verein. Also überfällig und hat ja im Pokal dann auch schon ein wichtiges Tor, einige Millionchen schon mal wieder rausgeschossen. Ich glaube, das macht Sinn, genauso macht Sinn, Delaney geholt zu haben, genauso macht Sinn, Diallo von Mainz für viel Geld, aber er ist eben ein guter Aufbauspieler auch, hat ein bisschen mehr Esprit als ein Sokratis, den sie abgegeben haben im Gegenzug. Ich glaube, sie sind gut aufgestellt, hab ein paar Bedenken, weil sie brauchen einen Goalgetter. Weil Reus, Pulisic etc. pp., Sancho, sensationelle Spieler und die können Mannschaften auch zermürben, siehe Fürth. Aber die Chancenverwertung ist eklatant schlecht und da braucht es einen Neuner. Und ich würde es jetzt daran festmachen. Holen Sie einen, der einschlägt wie Batshuayi, Alcacer ist im Gespräch zum Beispiel, Origi, dann werden Sie sicher Zweiter. Holen Sie einen, der nicht einschlägt wie Immobile in der Vergangenheit, dann wird es vielleicht wieder nur so gerade Platz 4.
Okay. Ist ja auch spannend, dass sie Jarmolenko gleich wieder abgegeben haben, ne?
Zum Beispiel, Jarmolenko kann man natürlich genauso aufführen, ja. Dass sie überhaupt noch 20 Millionen dafür bekommen haben von West Ham, sagt auch viel aus über den Markt aktuell.
Den englischen Markt vor allen Dingen, ne? Ja, ein Aubameyang. Eigentlich müsste es wieder so ein Aubameyang sein, ne? Der reinkommt und einschlägt in der ersten Saison. Wobei, war das bei Ober in der ersten Saison so, oder hat er auch erstmal ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, so wie ein Lewandowski, der ja auch nicht sofort abgegangen ist wie Schmitz Katze, sondern auch mal, ich glaube, anderthalb Saisons mindestens brauchte, bis er angekommen ist.
Ja, stimmt. Lewandowski war so ein Fall. Barrios davor übrigens auch. Bei Ober hat es, glaube ich, nicht ganz so lange gedauert. Nee, aber ja, klar, Ober habe ich natürlich den wichtigsten in meiner Aufzählung vergessen. Ja, sie müssen so einen kriegen. Dann, der ihnen wirklich Tore garantiert. Und dann haben sie da auch nochmal den Goalgetter, der dann auch für die nötige tabellarische Verbesserung sorgen wird.
Das, was Deutschland auch bei der WM gefehlt hat, eine echte 9 braucht Dortmund. Und Favre, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, natürlich ein ganz spannender Trainer. Haben wir schon in der einen oder anderen Folge, auch jetzt rund um die WM, glaube ich, oder auch davor drüber geredet, dass der natürlich ein sehr spannendes Verständnis davon hat, ein Team zu trainieren und vor allem taktisch unglaublich viel macht. Er ist ja ein Taktikfuchs. Und wirkt manchmal auch so ein bisschen getrieben so und sehr in seiner Welt, fast so ein bisschen so, in Anführungszeichen, emotionslos, weil er nur darauf hofft, dass seine Taktik aufgeht, weißt du, was ich meine? Wobei im Pokal hat er sich auch gefreut, dass das entscheidende Tor natürlich fiel dann in der 123. oder 21. oder was das war. Aber manchmal denke ich so, der ist einfach auch glücklich, wenn er 1-0 gewinnt, seine Taktik aufgegangen ist und alles ist super, ne?
Ja.
Auch im Ergebnis für ihn, glaube ich, 1-0.
Ich glaube, also ich mache... Oder ich vergleiche ihn immer so ein bisschen mit irgendwie mit autistischen Zügen fast schon, weil also es sieht teilweise sehr verbissen aus. Man sagt ja auch, er hat in Gladbach 5-6 Mal seinen Rücktritt angeboten und erst beim letzten Mal konnte ihn Eberl nicht mehr umstimmen. Das sagt einiges aus, das war Gladbach, da ist die Stimmung oder das Umfeld ruhiger als in Dortmund. Das ist für mich auch noch ein Fragezeichen. Das wäre so das zweite Fragezeichen neben der Mittelstürmer-Thematik. Ist Favre in Dortmund langfristig richtig aufgehoben? Weil eine richtig lange Halbwertszeit hat Lucien Favre nicht.
Ja, das ist die große Frage. Hat natürlich auch mit Aki Watzke, jetzt Sammer noch, auch da Leute auf der Tribüne sitzen, die auch speziell sind, ne? Also da ist jetzt auch nicht unbedingt die Fraktion Samthandschuh am Werkeln. Gut, nichtsdestotrotz wird Dortmund wieder oben angreifen, selbst mit den jetzt schon getätigten Transfers. Ich denke übrigens auch, um das noch kurz zu schließen, den Kreis zu Witzel. Ein guter Transfer, wobei auch da, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist das jetzt auch kein absoluter Number-One-Transfer. Ich vergleiche das jetzt natürlich auch mit anderen Dimensionen, ne? Ein CR7 oder so, das kannst du nicht machen in der Bundesliga, aber trotzdem, dass wir jetzt einen Witzel als den Transfer der Saison nehmen, ist auch schon, sagt eigentlich schon alles über die Bundesliga aus, finde ich.
Ja, es ist nicht der Fantastilliarden-Transfer, klar, à la Ronaldo. Ich glaube, lass es mich dann anders sagen, vielleicht bist du damit zufriedener, dass Witzel die Erwartungen mehr als erfüllen wird. Davon bin ich überzeugt.
Davon bist du überzeugt?
Davon bin ich mehr als überzeugt.
Ja, ich sage auch, natürlich ist es ein guter, aber ich finde es interessant, dass wir jetzt über einen Spieler, der aus der chinesischen Liga kommt, natürlich mit Belgien Weltmeister Dritter geworden ist, ja. Aber dass jetzt der sozusagen hier unseren Transfersommer retten soll in Deutschland und Dortmund den Arsch rettet in der Liga, das finde ich halt interessant, dass wir so schon angekommen sind. Weißt du, was ich meine? Früher waren das noch so Leute wie Javi Martinez, der für 40 Millionen gekommen ist. Oder ein Thiago oder so von Barcelona. Das waren noch die Transfers, wo gesagt, wow.
halt auch noch nicht so, in Anführungsstrichen, alte Spieler, ausentwickelte Spieler. Genau, ja. Martinez ist sicherlich das beste Beispiel in dem Fall, der für viel Geld als Vorgriff auch geholt wurde, bevor er wahrscheinlich ein Jahr später schon für das Doppelte gegangen wäre, irgendwo anders nach England. Ja, ist richtig, das ist natürlich dann ein bisschen Aktionismus, geht aber mit der gesamten Transferstruktur in der Liga fast einher, dass so ein bisschen der Weitblick verloren gegangen ist. Und das ist übrigens, glaube ich, auch was sich im ganzen DFB, DFL, auch in der Europapokalbilanz niederschlägt.
Ja, gut, da müssen wir vielleicht mal generell drüber reden. Ich finde halt auch, dass die Bundesliga... Also man hat jetzt nicht so die neuen frischen Gesichter dabei, wo man sagt, okay, geil, das bringt jetzt die Saison, außer jetzt vielleicht ein Witzel vielleicht mal, ja. Wo man sagt, geil, dass die gekommen sind, was sehr viele interne Wechsel, jetzt ja auch mit Delaney zum Beispiel oder ein Sané, alles vom Bundesliga-Club zu Bundesliga-Club gewechselt. Sehen wir jetzt auch nochmal gleich bei Leverkusen mit Weiser und Radetzky oder so. Die sind alle von der Konkurrenz gekommen. Und da frage ich mich doch, liegt das nur am Geld oder liegt das irgendwie auch am schlechten Scouting oder an zu wenig Mut?
Ja, eins vorneweg noch, es passt ganz gut zu deiner Aussage, es sagt ja einiges aus, wenn die aufregendste Neuerung oder das aufregendste neue Element der Bundesliga der Videobeweis ist. So war es ja in der vergangenen Saison, es ist nicht irgendwie ein besonders atemberaubender Fußball von irgendeiner Mannschaft, nichts Überraschendes. Ja, es fehlt so ein bisschen vielleicht auch die Innovationskraft. Wo du jetzt bei Leverkusen bist, ja, ist halt ein bisschen Verwaltungsmodus. Leno abgegeben, der in Arsenal jetzt lustigerweise erstmal nur Nummer 2 ist hinter Cech, dafür Radetzky geholt, keinen Qualitätsverlust. Kießling hat die Karriere beendet, wahrscheinlich wechselt oder ist jetzt, wenn es hörst, auch Henrichs schon gewechselt. Dann haben sie Paulinho, einen jungen Mann aus Brasilien, geholt, wo sicherlich dank Leverkusener Vergangenheit mit den ganzen Leverkusener Brasilianern man auch davon ausgehen kann, dass das passen wird. Wahrscheinlich, vielleicht braucht es ein bisschen Zeit, ist noch jung. Weiser, der andere große Transfer. Wirklich besser geworden sind die halt auch nicht. Nee. Und dafür haben sie jetzt den Europapokal wieder an der Backe. Die Europa League in Leverkusen auch nicht das, was man sich vorstellt langfristig. Nee. Allerdings sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass sie da unter die ersten vier kommen müssen. Platz 4 bis 6 würde ich sie einordnen.
Ja, also Leverkusen mit Heiko Herrlich an der Seitenlinie, der ja auch ganz gut sich bewiesen hat als Trainer, ne? Wo man ja auch nicht ganz sicher war, ob das funktionieren kann. Ja, da kommt, glaube ich, viel drauf an, ob man das einfach teammäßig, also sozusagen mit dem Esprit, den man in der letzten Saison ja auch an den Tag gelegt hat, leisten kann, ob das klappt. Also das ist klar, der Kader wurde ein bisschen erweitert, aber man muss sehen, ob das funktioniert und ob sie das bestätigen können. Es ist also nichts Spannendes passiert, deswegen kann man da, glaube ich, auch nicht so richtig viel drüber reden, oder? Wer ist der Star des Teams vielleicht noch?
Einen rauspicken? Brandt, würde ich sagen, ist Shootingstar, weil er eigentlich quasi der Einzige ist, der auch ein Lichtblick war im DFB-Team bei der WM in Russland. Aber ansonsten würde ich sagen, gehen wir zum nächsten sehr jungen Team.
Richtig, obwohl Bailey könnte man auch sagen bei
Leverkusen. Bailey, Jamaikaner, ja, absolut.
Das können wir was sehen. Ja, gehen wir weiter zu RB Leipzig. Da auch die spannendste Personal eigentlich der Trainer. Mal abgesehen von so ein paar Abgängen von 70 Millionen nach Liverpool mit Cater. Aber das stand ja auch schon länger fest. Rangnick macht's nochmal. Das ist eigentlich auch interessant, ne? Also übernimmt jetzt nochmal für eine Saison, um die Lücke zu Nagelsmann zu schließen. Kann das gut gehen mit Ralf Rangnick an der Seitenlinie, der eigentlich ja sich jetzt schon wieder so sehr rausgezogen hat und eher im Management-Bereich tätig war?
Ich gehe so weit, es muss ja gut gehen. Stell dir vor, das geht nicht gut und die spielen wirklich haben einen richtig schlechten Start, spielen eine ganz schlechte Hinrunde, die irgendwie, keine Ahnung, dann auf einmal auf Platz 10 endet. Was ist denn dann? Also entlässt er sich dann selbst? Also es ist ja wirklich, ein kleines Risiko ist sowas ja schon, weil du untergräbst natürlich das oder kannst deine Autorität ganz schnell untergraben. Deshalb aber auch viel Respekt vor Ralf Rangnick, der sich das aufbürdet, um diesen Übergang zu managen. Glaube nicht, dass in einem Übergangsjahr die großen Sprünge möglich sind, weil man wird sich schon für die Nagelsmann-Ära rüsten und auch da schon viel vorjustieren, sage ich mal. Deswegen sehe ich da Leipzig, jetzt wirklich typische Leipzig-Transfers sind es ja, relativ für uns unbekannte Spieler für gar nicht wenig Geld geholt. Keita ist der große Königstransfer, der weggegangen ist. Ich sehe sie wieder da, wo sie auch diesmal waren, so rum um Platz 6 rum.
Ja, haben jung eingekauft und ansonsten wird es natürlich jetzt spannend sein, wie du schon sagst, ne? Ob Rangnick das managen kann oder nicht. Keita ist natürlich auch ein Faktor, der jetzt erstmal weg ist. Es ist eine extrem lange Saison, ja, viele Quali-Spiele schon vorweg, gegen Luhansk zum Beispiel, was natürlich auch erstmal im RB-Navi eingetippt werden muss, weil das wissen die, glaube ich, auch nicht, wo das liegt. Dann hatten sie natürlich auch ein paar Leute bei der WM mit Forsberg, Pausen und Werner. Also alles Faktoren, die man mal sehen muss, wie sich die auswirken auf das Kollektiv in Leipzig. Und wir gehen weiter zum VfB. Stuttgart, in der ersten DFB-Pokal-Runde gleich schon mal ausgeschieden, gegen Rostock. Trotzdem für mich eine der Überraschungen tatsächlich der letzten Saison, muss man wirklich sagen, weil gerade auch mit der Hinrunde vor allen Dingen, ne, da schon eigentlich so gut wie abgestiegen letztendlich und dann sich nochmal rangekämpft und jetzt tatsächlich noch da fast in die Europa League gekommen. Können Sie das bestätigen, ist jetzt die große Frage. Ich finde, die haben auch gut eingekauft, ne, wenn wir das mal durchgehen.
Ja, wobei ich da auch zu meiner Schande gestehen muss, kann ich jetzt so gar nicht einschätzen. Ich vertraue da auf den sehr guten Kaderplaner Reschke, nicht mehr Kaderplaner, sondern Sportdirektor, aber ist als Kaderplaner bei Leverkusen und Bayern groß geworden, der sich wieder überall bedient hat. Mafio, Manchester City, war zuletzt nach Girona ausgeliehen, Partnerclub von Man City. Gonzales, ein Stürmer aus Argentinien. Marc-Oliver Kempf, 23 Jahre alt, Innenverteidiger Freiburg, den kennt man. Sosa wiederum, Außenverteidiger aus Zagreb, kennt man nicht. Deswegen viele Fragezeichen, glaube aber, dass das wieder passen kann. Ob da jetzt aber ein Pavard wieder drunter ist und ein Donis und ein Tommy unter diesen jungen Leuten, ist halt die Frage. Es ist kaum zu toppen und ehrlich gesagt sehe ich das noch nicht, dass sie wieder so eine starke Saison spielen oder dass sie geschweige denn an die Rückrunde unter Korkut anknüpfen. Also ich schätze sie eher im grauen Mittelfeld ein. Möchte aber auch betonen, dass ich die Pokalniederlage bei sowas eigentlich kaum einfließen lasse. Kann mich daran erinnern, bei Gladbach das letzte Mal Erstrunde aus in Darmstadt, danach sind wir in die Champions League gekommen.
So, ja, um das mal zu sagen, nee, glaube ich auch nicht, dass das eine Rolle spielt. Kann ja manchmal sogar ein bisschen so den Druck nehmen, gleich so eine Niederlage am Anfang gehabt zu haben und dann zu wissen, Achtung, Achtung, wir müssen die Saison mal ein bisschen aufpassen. Ich finde den Kader trotzdem gut und ich finde auch die Neuzugänge mit Didavi und Castro vor allen Dingen bringen nochmal neue Qualität rein, die denen gefehlt hat, vielleicht an manchen Stellen auch noch in der letzten Saison. Gomez ist da weiterhin dabei, der jetzt natürlich aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, sich jetzt in Anführungszeichen auf Stuttgart konzentrieren kann, aber nein, aber so, weißt du, so sind schon, glaube ich, ganz gut insgesamt aufgestellt, aber über Platz 8 oder so wird es, glaube ich, auch nicht hinausgehen, kann ich mir irgendwie gerade nicht vorstellen. So, dann zu einem Club, der auch in der ersten Pokalrunde ausgeschieden ist und das als Pokalsieger, die Eintracht aus Frankfurt, jetzt mit Adi Hütter an der Seitenlinie. Kovac weg. Trotzdem, ja, ist es natürlich jetzt alles ein bisschen, obwohl man das ja schon wusste, dass er weg ist, ein ziemlich krasser Neuanfang und auch eine kleine Dämpfer gleich am Anfang gewesen mit dem Pokal aus. Gute Nachricht ist, ein Rebic spielt noch, ist noch mit dabei, Boateng ist aber weg. Ein ganz herber Verlust, wie ich finde. Was ich auch nicht ganz verstanden habe, warum der jetzt nach Sassuolo geht. Hast du das verstanden? Kennst du da die Hintergründe?
Ich habe wohl gelesen, dass irgendwie seine Familie in Mailand wohnt und es ist ja nicht weit von Mailand entfernt. Dann ist er auch ja ein Modepapst, wie sein Bruder. Und Mailand statt der Mode. Es hat sicherlich auch Lifestyle-Gründe und glaube ihm auch, dass das natürlich dann da eine Rolle gespielt hat. Er hatte ja auch ein gewisses Alter erreicht, hat mich dann aber doch überrascht, dass er auf einmal dann so schnell jetzt weg war. Wird sich aber auch gesagt haben, auch wie ein Omar Mascarell, deren Angebot von Schalke gekriegt hat oder Radetzky von Leverkusen oder Wolf von Dortmund, besser wird's nicht in Frankfurt. Und wenn man sich die Namen anhört, Boateng, Radetzky, Meier, Karriereende, keinen neuen Vertrag gekriegt. Ich finde, da ist vor allen Dingen menschlich richtig viel flöten gegangen, ja, was nicht kompensiert wurde.
Ja. Das glaube ich nämlich auch. Ich meine, sie haben jetzt ja nochmal so einen Nottransfer gemacht mit Kostic, der jetzt ja auch nicht unbedingt die Charaktergranate ist. Natürlich spielerisch gut und technisch super, ja, keine Frage. Aber der jetzt irgendwie vom Profil nicht so richtig was geben kann. So ein bisschen, vielleicht müsste der Manager, hier der Sport, wie heißt der nochmal, der Präsident, Entschuldigung.
Ja, wie heißt er denn? Peter Fischer, richtig. Der hat doch so gegen die AfD gewettert. Genau. Leider keine Unterstützung bekommen von anderen Managern. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Hat er sich selbst auch drüber gewundert. Das ist so ein Charakterkopf, den die Frankfurter ja auch in Spieler projizieren konnten im letzten Jahr. Und darum wird es auch wieder gehen, die schnell herauskristallisieren zu lassen, da eine Führungsstruktur zu kriegen, weil ich glaube, Russ, Abraham etc. reichen nicht aus. Also ich sehe die deutlich absacken. Am Ende glaube ich nicht an den Abstieg. Soweit würde ich den Abgesang nicht machen. Glaube aber, dass sie sich irgendwo zwischen Platz 12 und, lass es mich ein bisschen weiter fassen, 11 und 15 bewegen werden.
Okay, ja, leider Gottes muss man das so sagen, ne? Weil es hängt natürlich ein bisschen davon ab. Manchmal kann so eine Situation ja auch dafür sorgen, dass man sich zusammenrauft und sich zusammen überlegt, hey, alle schreiben uns schon nieder. Wir sind jetzt in der ersten Runde ausgeschieden. Wir haben da einen neuen Trainer, auf den die Leute nicht so gut klarkommen. Wir haben prominente Abgänge gehabt, aber lass uns doch einfach das Beste draus machen und lass uns jetzt die Saison trotzdem erfolgreich gestalten. Das kann ja auch funktionieren. Und wenn da irgendwie mal so eine kleine Serie drin ist mit 3-4 Siegen am Anfang vielleicht sogar direkt, kann das auch schon wieder schnell in die andere Richtung gehen. Und was ich so gelesen habe von Adi Hütter, ist das ja auch ein ganz spannender Trainer, so von der Einstellung, von der Taktik her auch. Das las ich in dem Interview, was ich gelesen habe. Im Kicker war es, glaube ich, sehr spannend, einfach so von der Denke her. Mal sehen, ob er das ummünzen kann, ne? Also das ist natürlich dann immer die Frage. Schauen wir mal. So, jetzt kommen wir zum Verein, der ist dir nicht ganz so wichtig, sollen wir den übergehen? Borussia, wie heißt das hier, Mönchengladbach?
Danach kommt Hertha, übergehen wir dann auch.
Ja, überspringen wir die beiden. Kutsche. Nein, die Gladbacher, die relativ souverän natürlich in der ersten Runde des Pokals weitergekommen sind. Auch ein bisschen...
Das relativ kannst du aber auch streichen bei einem 11-1.
Naja, ganz knapp sich durchgesetzt, sagen wir mal so. Nein, da ist alles ein bisschen auch beim Alten geblieben, aber so ein paar Abgänge gab es dann doch, ne?
Ja, Westergaard ist weg für 23 Millionen ungefähr. Kann man für ihn mitnehmen. Also ich finde, musste man nehmen, das Angebot. Ist in Southampton jetzt. Grifo ist weg für ein paar Millionen. Bobadilla ist zurück in seine Heimat, beziehungsweise kommt er aus Paraguay, aber ist zu den Argentinos Juniors gegangen. Ja, und ansonsten hat man das Geld investiert in Plea, Mittelstürmer, Nizza. Ein kleiner, bulliger Mittelstürmer. Mich erinnert er ein ganz bisschen an Hulk, der ja auch in der Versenkung verschwunden ist in China. Aber so würde ich ihn jemanden beschreiben, der ihn noch gar nicht gesehen hat. Also nur im entferntesten Sinne. Ansonsten Lang von Basel, soll rechts in der Verteidigung spielen. Paulsen von Midtjylland, spannender Mann, ganz junger Mann, soll das Backup für Wendt sein, auf links in der Verteidigung. Kann sehr weit einwerfen. Also Stichwort Standards, vielleicht auch eine Komponente. Und Neuhaus, der...
Ist das der Däne, der immer bei der WM so eingeworfen hat? Oder war das noch ein anderer?
War tatsächlich nicht bei der WM dabei, aber kommt aus Dänemark.
Vielleicht
also aus Mittjylland.
Spezialität, vielleicht üben die es da.
Vielleicht machen die das in der Schule, Schulsport, ja, einwerfen.
Sind auch alles gute Handballer in Dänemark, ne?
So sieht's aus. Ja, und einen möchte ich noch hervorheben. Florian Neuhaus hat Gladbach von 60 verpflichtet, schon im Vorjahr, ist dann nach Düsseldorf gegangen, hat dort eine tragende Rolle beim Aufstieg gespielt. Das ist ein guter und ganz wichtig, bevor ich an dich weitergebe, ein neues System. 4-3-3, und ich glaube, das wird der Schlüssel sein, dass wir nicht mehr Neunter werden zum dritten Mal in Folge. Ich glaube, ich bin vorsichtig optimistisch, glaube an Platz 6, möchte, ja, 5 bis 7 wird es sein. Ich hoffe auf Platz 6 und die Europa League.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? So sagt man ja immer. Ja, das hängt wieder von so ein paar Faktoren ab, glaube ich. Also, irgendwie haut mich das jetzt nicht so von der Bank, die Zu- und Abgänge, sag ich dir ganz ehrlich. Ich meine, Plejak, wenn der einstückt, alles gut so. Und ein Hazard gehalten und so, da ist jetzt nicht viel Qualität weggegangen, außer Westergaard vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so reicht, um sich so stark zu verbessern, weiß ich noch nicht. Klar, neues System kann was bringen. Du hast auch Konstanz auf der Trainerbank und so, alles gut. Weiß ich noch nicht, sehe ich noch nicht so richtig, weil sich auch andere Vereine da oben natürlich ganz gut verstärkt haben mit Dortmund, Schalke, Leverkusen ist gleich geblieben. Gut, ja, hört schon auf. Ich meine, da ist natürlich auch dann die Distanz Platz 5 und 6 nicht mehr so weit. Aber, ja, weiß ich noch nicht. Man muss sich ein bisschen natürlich mal anschauen, wie es in den ersten 4, 5, 6 Spielen läuft. Wenn es da gut reingeht, dann kann das auf jeden Fall was werden. Aber ich weiß nicht, also ich gehe auch davon ab, ob so ein Player, hier ist gerade eine Wespe, Grüße,
soll das Dortmund-Trikot ausziehen.
Die Wespe, ey. Ja, der Wespe im Sommer 2018. Hängt davon ab, ob ein Player einschlägt, würde ich sagen, ob das wirklich Platz 5 bis 8 wird, weil ansonsten mit Westergaard, der auch einer weg ist, der auch mal bei Standards ganz gut genetzt hat. Ne? Habt ihr da jetzt irgendwie, wer könnte das machen stattdessen jetzt?
Ja, da ist ein Qualitätsverlust, das stimmt. Westergaard wurde ja direkt auch nicht ersetzt, sondern Elvedi rückt von rechts außen, wo er dann lang spielen soll, in die Mitte. Hat dort übrigens statistisch gesehen sogar bessere Werte als Westergaard. Heißt aber nicht, da gebe ich dir recht, dass wir dadurch bei Standards besser werden, weil da bleibt jetzt nur Ginter. Ich muss dem ein bisschen widersprechen, ich mache es nicht an Plea fest. Glaube eher, es hängt damit zusammen, ob das neue System wirklich mehr Tiefe ins Spiel bringt, ob das umgesetzt werden kann. Hasstedt im Pokal ist kein Maßstab. Ich glaube, darauf kommt es an. Notfalls schlägt Player halt nicht ein, dann sind halt natürlich 23 Mille verbrannt. Aber dann spielen vorne halt Hazard, Traoré auf den Flanken oder Hermann Johnson in B-Besetzung und in der Mitte Raphael Stindl, dann ist es auch gut besetzt. Aber ich glaube eher, es hängt vom System ab.
Okay, gut, dann gehen wir mal zu meinem Club, zur Hertha und müssen wir mal ein bisschen auf die Zeit achten hier, sonst labern wir zu viel. Bei Hertha werden wir natürlich ein bisschen länger noch verweilen, das ist klar. Nein, aber da ist es ähnlich wie bei Gladbach. Ich meine, relativ langweiliger Transfersommer. Der prominenteste Abgang war Mitchell Weiser, Haraguchi, Schieber, mein Gott, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass ich da sage, oh Gott, das ist ja der Riesenqualitätsverlust und neu dazugekommen sind jetzt noch nicht die Knaller, ne? Also jetzt gerade Grujic-Gult, einen jungen Serben, der ein bisschen gehypt wurde nach den ersten Trainingseinheiten, aber das sind halt auch nur die ersten Trainingseinheiten. Köpke geholt von Aue, Klünter von Köln. Ich meine, wenn das schon die Transfers sein sollen, dann weißt du auch, was die Uhr geschlagen hat, ne? Del Rossum von Man City ausgeliehen, oder nicht ausgeliehen, aber geholt als jungen Holländer, wo auch keiner genau weiß, was der langfristig leisten kann. Und so ein paar Jugendspieler hochgezogen. Da, also mir fehlt da einfach noch der ein oder andere Neuzugang, wo ich sage, ja, der bringt uns qualitativ nach vorne, weil so richtig viel ist da wirklich nicht passiert im Sommer. Und klar, jetzt kann man sagen, konstant und die gleichen Leute, das kann auch funktionieren. Hat im Pokal ja auch ganz gut funktioniert. Eine Mörderbude von Platten hat, der hoffe ich jetzt einfach mal bleibt, weil wenn der jetzt auch noch weggeht, A, wieder Qualitätsverlust, B, ob man das Geld 1:1 investieren kann, weiß ich einfach nicht, glaube ich nicht. Es wird wieder auf den Mittelfeldplatz hinauslaufen. Vielleicht, wenn es gut läuft, mal unter die Top 10, sowas wie zwischen 7 und 10, aber ganz ehrlich, mehr rechnen wir jetzt nicht aus. Also ich denke mal eher, dass es zwischen 10 und 13 wieder am Ende sein wird. Und was auch okay ist, was ich ganz cool finde, dass Dardai echt konsequent auf die Jugend setzt. Also dass er auch einen Arne Meyer jetzt da hochzieht und der wahrscheinlich auch Stamm spielen wird. Dann hast du mit Dada Junior und ein paar anderen Leuten, Toruna Riga und so, die reingekommen sind, Mittelstädt einfach auch bewusst Leute, die in der ersten Elf dann spielen und den Jugendlichen unten zeigen, guck mal, ihr habt die Chance, hier im Olympiastadion mal irgendwann aufzulaufen, wenn ihr ein bisschen Gas gebt. Das ist natürlich auch wichtig. Das heißt, bei anderen Vereinen wie bei Bayern oder Dortmund ganz, ganz weniger, hast ja viel weniger, weil die natürlich viel mehr einkaufen und die Jugend sozusagen aussperren und bei Hertha ganz, ganz gut durchmischt wird, finde ich. Also meine Prognose ist Platz 10 bis 13, nicht so richtig viel zu erwarten.
Ja, letztes Jahr Platz 10, sag vorneweg, besser wird's nicht, eher schlechter, da sehe ich so ein bisschen die Gefahr schon gegeben. Heißt nicht, dass ich den Kader schlechter finde, das ist nicht unbedingt der Fall. Glaube allerdings, dass es durchaus ein fragiles Gebilde ist. Also der Schulterschuss zwischen Fans und Mannschaft war auch mal besser. Stichwort diese Marketingstrategie, die ganze Marketingpolitik rund um den Verein, die den aktiven Fans deutlich zuwidergeht. Leon, du kannst alles sein, auch Herr Tana. Das ist der aktuelle Marketing-Claim. Ich glaube, von Jung von Matt heißt ja, glaube ich, die Agentur, die das Ganze initiiert. Ist mir ein bisschen viel Trara drumrum. Da kann man auch mal leicht den Fokus verlieren. Dardai ist auch einer, der ja, manchmal ein bisschen sperrig daherkommt, vielleicht manchmal auch ein dünnes Nervenkostüm hat. Ich glaube, zu 60% werden sie diese Position ja, rund um Platz 10 bestätigen, 10 bis 12 so. Wenn es doof läuft, fehlen aber eben auch nur vielleicht 3 Siege, die man nicht holt und man landet im Abstiegskampf. Möchte ich nicht ganz ausschließen, glaube aber eher so an Platz 10 bis 12.
Da muss natürlich nochmal die Lanze brechen für Pal Dardai. Ich meine, dass der ein dünnes Nervenkostüm hat, mag sein. Aber wenigstens pusht er seine Jungs und stellt sie auch mal vor die oder haut auch mal auf den Tisch. Also ich finde Pal Dardai schon ein ziemlich cooler Typ. Der macht das für seine Verhältnisse, was er auch bei Hertha ja auch an Spielermaterial und an Geld hat, macht er das ziemlich vernünftig, glaube ich. Und irgendwie finde ich es geil, dass ein Ex-Spieler sich so lange hält auf der Trainerbank. Das finde ich schon ganz geil. Also ich mag ihn. Pal, Grüße an dieser Stelle in den ungarischen Weinkeller. Und ich lasse jetzt einfach gar nicht mehr zum Wort kommen, weil das lassen wir jetzt einfach so stehen. Werder als nächstes hat auch, ich sag mal, vielleicht sogar den Transfer des Sommers getätigt, ne? Einen altbekannten jungen Mann wiedergeholt, der wirklich, glaube ich, das Fußballeralter schon leicht überschritten hat.
Ich dachte kurz, du sprichst Davy Klaassen an, den Rekordtransfer, der sehr gehypt wird natürlich auch, ja. Wahrscheinlich auch zu Recht. Und dann wollte ich direkt reingeritschen und sagen, wie Witzel, den redest du mir madig und Klaassen findest du so geil oder was? Nein, aber Pizza, das ist großartig.
Natürlich.
Das ist sensationell. Ja, da geht einem das Herz auf, auch wenn man eine schwarz-weiße Raute und keine grün-weiße im Herzen hat. Ich find's geil, glaub aber auch, ist ein bisschen viel Folklore dabei, wo wir bei den Neuzugängen sind. Ich habe Klaassen angesprochen, super Mann, eine Säule in der niederländischen Nationalmannschaft, die allerdings auch mal bessere Zeiten hatte. Für viel Geld geholt, in Everton kaum gespielt, da unter dem frühen Trainerwechsel gelitten. Ich glaube nur 7 Spiele gemacht. Ich finde es ein bisschen strange, wie krass er gehypt wird, weil man muss ja in die Rechnung mit einbeziehen, dass sie ihn als Delaney-Ersatz geholt haben. Und sorry, aber Delaney ist ja kein bisschen schlechter als Klaassen. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Und ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass die Stabilität ein bisschen leiden wird, weil Werder ist schon sehr offensiv aufgestellt. Auch die Außen, Augustinsson und Gebrselassie, rücken häufig mit vor. Sie haben als richtigen Sechser, weil Klaassen ist ein Achter, als richtigen Sechser nur Bargfrede und das ist jetzt nicht die Bundesliga-Spitzenklasse und verletzen darf der sich überhaupt nicht.
Gut, dafür haben sie aber vorne mit Kruse und Harnik ganz geilen Sturm. Insgesamt auch mit Kofeld auf der Bank einen coolen Typen, wie ich finde. Sehr authentisch auch. Der eine ganz gute Ansprache hat an die jungen Spieler, glaube ich, auch. Und ich weiß nicht, ich habe ein ganz gutes Gefühl bei Werder. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ich glaube, bei Werder geht es dieses Jahr mal wieder ein bisschen stabiler zu, in ruhigere Gewässer in der Weser. Ich sage mal, sie werden unter die ersten 10 kommen. Also sowas zwischen, ja, 6 ist vielleicht natürlich zu hoch, aber sowas zwischen 8 und 11, würde ich jetzt mal sagen.
Ich habe jetzt gelesen, Baumann hat ausgerufen bei der PK vor dem ersten Spiel, wir wollen nach Europa. Das ist natürlich mal eine Ansage, sehr offensiv. Das ist eine Aussage, um die sich Max Eberl in Gladbach, der deutlich höhere Mittel hat und sicherlich auch einen doch insgesamt noch besseren Kader, seit Jahren drückt. Das ist eine Ansage, da muss jetzt auch was kommen. Sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird mir ein bisschen zu sehr gehypt mit Klaassen und natürlich Harnik, gute Transfers. Ich sehe sie da, wo sie letztes Jahr waren, mit ein bisschen Tendenz nach oben, Platz 9 bis 11.
Platz 9 bis 11. Gut, ich würde sagen, die nächsten 2-3 Clubs, das tut uns natürlich leid, aber können wir vielleicht ein bisschen abkürzen. Einfach auch deswegen, weil sie sich jetzt nicht herauskristallisiert haben in der Vorbereitung als die Burner. Vielleicht immer so 1-2 Sätze würde ich vorschlagen zu Augsburg, Hannover und vielleicht auch Mainz. Augsburg schafft den Klassenerhalt, weil
Finn Bogason rechtzeitig wieder fit wird und die nötigen Tore garantieren wird und sie ja so eine notwendige Wagenburg-Mentalität, sage ich mal, entwickeln und es eigentlich wie immer ist. Augsburg, man hat sie immer auf der Rechnung, aber eigentlich, die machen, eigentlich kann man streichen, die machen eine gute Arbeit dort in der Fuggerstadt und ich glaube, dass es so gerade für Platz 15 oder vielleicht auch mal für Platz 16 reicht, weil besser ist die Mannschaft auch nicht geworden. Ich sehe ein großes Problem auf der Torhüterposition.
Gut, jetzt musst du dir natürlich noch eine schmissige offene Frage für mich ausdenken bei Hannover, weil ich zu Augsburg sage ich nichts.
Hannover holt 50 plus 1 Punkte, weil
Martin Kind die Hörgeräte an Spieler verteilt, die dann besser auf die Ansagen des Trainers hören. Ich glaube, daran wird es im Endeffekt liegen. Ansonsten muss man natürlich sagen, hat Hannover vor allem mit Sané, aber auch Harnik viel Qualität verloren diese Saison. Die Fans sind, glaube ich, wieder ganz positiv irgendwie jetzt eingestellt, ne? Haben gesagt, wir supporten das Team mal wieder. Ist ja auch irgendwie geil. Ist ja so, ja, wir feuern euch jetzt mal wieder an im Stadion. Ne? Also, wollen wir mal nicht so sein. War ja auch irgendwie total elendige Diskussion, da elende Diskussion letztes Jahr. Insofern glaube ich trotzdem aber nicht, dass sie jetzt großartig da in Gefilde eindringen werden, wo man irgendwie mit Sensationen daherkommen muss. Also sie werden auch wieder in der unteren Tabellenhälfte zu finden sein, denke ich. Lass mich da gerne überraschen, aber ich glaube, Hannover wird eine ziemlich biedere Saison abschließen, mit ein bisschen Gefahr sogar unten ganz reinrutschen. Das ist ja auch immer durchaus möglich bei solchen Clubs, die dann so Stützen verlieren, wie Sané zum Beispiel.
Ich glaube auch, ähnlich wie bei Augsburg, wird wieder eine Saison unten drin im Abstiegskampf. Könnte sogar noch ein bisschen schwieriger werden. Sehe sie auch, ja, 13 bis 16, möchte ich nichts ausschließen. Und dann würde ich sagen, machen wir auch weiter mit einem Verein, den man auch ähnlich darunter packen kann. Vielleicht eher zu Augsburg als zu Hannover, weil sie auch so eine, ja, vielleicht Wagenburg-Mentalität Jahr für Jahr entwickeln und immer totgesagt sind. FSV Mainz 05. Leon, wie sieht's da aus? Was ist deine Einschätzung?
Ja, die haben natürlich auch eine Stütze verloren mit Diallo, der ja mit einer der besten bei ihnen defensiv war. Haben jetzt sich ganz, ja, interessant verstärkt, hast du jetzt hier vermerkt auf unserem Spickzettel. Trotzdem natürlich auch ein paar echt prominente Verluste. Ne? Diallo Serda hat ja auch für die eine Rolle gespielt, Muto, ist natürlich auch nicht zu verachten. Und auch ganz schwer einzuschätzen, wo das hingeht. Also, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was du sagst, wenn du sagst, interessante Transfers, dann kann man da noch mal vielleicht anknüpfen.
Ja, du hast ja angesprochen, also Mateta, Lyon, zuletzt ausgeliehen nach Le Havre. Niakate, das ist der nach 3 Minuten in Aue im Pokal schon rot gekriegt hat, soll aber eine ganz gute Vorbereitung gespielt haben, muss zu meiner Schande gestehen, ich habe von Mainz nicht viel gesehen bislang. Und die 3 Minuten in Aue waren nicht zu bewerten. Dann Kunde, das ist ein Kameruner von Atletico, der war zuletzt leihweise bei Granada. Dann Mvene von Kaiserslautern, war einer der besseren dort. Sind alle Spieler, exklusive Mvene, die auch nicht aus Deutschland kommen, keinen Bezug hierher haben. Und das ist für mich ein bisschen, ja, als würden sie die Frankfurt-Nummer kopieren, dass man wirklich Spieler holt, die eine Sensationsausbildung genossen haben. Lyon, Atletico, die ausgeliehen worden sind. Jetzt, ja, nächsten Schritt gehen wollen bei einem nicht ganz so großen Verein, die vielleicht bei der großen Nummer es nicht gepackt haben. Und da muss ich halt so ein bisschen an Eintracht Frankfurt denken, auch wenn ich zum Beispiel, Jovic ist so ein Fall. Gab da einige, wo ich jetzt beim Mainzer Kader durchgegangen bin, wo ich sage, ja, vielleicht werden die unliebsame Diva vom Rhein in der Nachbarschaft so ein bisschen kopieren wollen. Glaub aber nicht, so erfolgreich kann es nicht werden. Ich sehe sie wirklich auch. Diallo, Serda, Muto, das ist eine ganze Achse. Balogun, auch eigentlich eher ein Stammspieler, spielt in Brighton. Ich sehe sie stark gefährdet dieses Jahr. Also das ist für mich Platz 14 bis 18, ist alles möglich.
Ja, klar. Wobei man das bei denen auch immer denkt, dann hangeln sie sich da irgendwie doch noch hoch, ne? Gut, dann natürlich zu einem unserer Lieblingsclubs, allein wegen des Trainers, SC Freiburg. Der SC Freiburg mit dem Evergreen an der Seitenlinie, mit Christian Streich, lebt natürlich auch von ihm, irgendwie von seiner Fähigkeit, die Spieler zu pushen, aber auch vor allen Dingen aus einem kleinen Etat Großes zu leisten, muss man einfach mal sagen. Ne? Haben sich auch ganz gut verstärkt, muss man sagen, mit Heinz, Waldschmidt, Gondorf, also so ein bisschen sehr solide verstärkt, aber dass man weiß, die können ihnen auch helfen. Ne? Die werden die Qualität ein bisschen erhöhen und dafür sorgen, dass auch die ein paar Abgänge, die da waren, ersetzt werden und generell, dass es da wieder so eine kleine Kampftruppe wieder sein wird bei Freiburg, und die bleiben für mich auch in der Liga wieder. Also irgendwie habe ich da ein gutes Gefühl.
Ja, ich habe auch mal, als ich drüber nachgedacht habe, war von Platz 13 bis auch Abstieg 17 alles drin. Abstieg habe ich aber schnell wieder verworfen, weil ich glaube, ja, Heinz, Waldschmidt, Gondorf, Borello von Kaiserslautern möchte ich nur mit reinnehmen, sind so typische Freiburg-Transfers. Spieler, die jetzt nicht mega sexy sind, qualitätsmäßig. Aussehen kann ich nicht beurteilen. aber die irgendwie dann doch besser werden, als man sie einschätzt. Und deshalb, glaube ich, werden die Witter drinbleiben. Also den einzigen, den sie wirklich so richtig ersetzen müssen, der wehtut, ist auch menschlich gesehen Schuster als Kapitän Karriereende. Aber ansonsten, ich glaube, die bleiben drin. Bleibt Wolfsburg zum dritten Mal in der Relegation drin? Das ist jetzt meine Überleitungsfrage an dich. Zweimal Relegation, einmal Braunschweig, einmal Kiel geschlagen. Bruno Labbadia, übersteht er die Saison? Das ist meine erste Frage in Bezug auf Wolfsburg.
Boah, schwer zu sagen. Ich habe es in der Pokalauslosung, die wir bei Facebook rausgeballert haben, zur zweiten Runde ja auch schon gesagt, Wolfsburg sehe ich auch schon wieder da unten irgendwie um Abstieg kämpfen, weil da ist nicht wirklich was passiert. Wir schauen auch gerne mal auf die Zu- und Abgänge, aber außer Ginczek jetzt vielleicht, Ginczek aus Stuttgart, Origi ist gegangen und vor allen Dingen halt auch die Davi. Ja? Also das sind natürlich Leute, die kannst du nicht so schnell ersetzen von der Qualität. War der Topscorer auch sogar bei Wolfsburg und ich weiß nicht, also das ist alles so auch so, das meandert da vor sich hin. Eigentlich wüssten die, dass die auch mal vielleicht auch mal absteigen sollten, gefühlt, um da irgendwie mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Richtig Erstligareif ist das alles nicht mehr und auch das große VW-Polster und der VW-Bonus, der auch scheint auch irgendwie weg zu sein, sonst würden die auch mal ein bisschen mehr Geld reinballern. Machen sie nicht mehr, weil sie sagen, wir wollen unser Image irgendwie anders aufbessern und wollen vor allem nicht mehr so viel Geld da reingeben. Schwierig. Mit am spannendsten noch, dass ein Marcel Schäfer jetzt, der irgendwie Sportdirektor geworden ist, der sonst als Linksverteidiger ja auch ganz gute Saisons gespielt hat. Ne? Ja, also, weiß ich nicht. Vielleicht werden sie es am Ende wieder retten, aber ich sehe die ganz, ganz weit unten wieder.
Ich habe mir gedanklich jetzt so eine Pro- und Contra-Liste im Kopf gemacht. Du hast vieles angesprochen. Schäfer könnte, glaube ich, wichtig sein. Hat Stallgeruch. Braucht man vielleicht da auch mal. Dann allerdings haben sie, ja, Ginczek durch, also Origi durch Ginczek ersetzt, okay. Aber die Davi als Topscorer weg nicht ersetzen können. Dann finde ich einen starken Mann, auch eine starke Vorbereitung gespielt, Memedi. Für mich ein Spieler, der völlig unterrepräsentiert daherkommt, weil er meiner Meinung nach einfach auch falsch eingesetzt wird. Der ist am besten in der Zentrale, da spielt er gut. Ansonsten ist er auf Außen, finde ich, spielt er eklatant schwächer. Nur in der Zentrale bei Dortmund, bei Wolfsburg spielt Mali. Deutet für mich auf ein gravierendes Problem in der Kaderstruktur auch hin. Und also zwei Möglichkeiten. Entweder sie steigen jetzt ab, Platz 17, ist ein gewagter Tipp, traue ich denen durchaus zu. Oder sie haben jetzt nochmal einmal so eine Saison, wo sie so auf 12 landen oder so, wie Hamburg, nachdem sie zweimal in Folge Relegation gespielt haben, genau wie Wolfsburg. Danach steigen sie aber ab. Also meine These ist, Wolfsburg wird entweder in dieser oder in der nächsten Saison absteigen, weil es ist allen passiert. Stuttgart hat ein paar Saisons lang unten rumgedarbt, sich kurz vor Schluss gerettet, Hamburg auch. Und es hat sie alle erwischt, es wird auch Wolfsburg erwischen. Das ist eigentlich nur immer wieder so eine Flickenschusterei und das wird sich irgendwann rächen. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss, die beiden Aufsteiger, Düsseldorf und Nürnberg, da werfen wir uns mal wieder ein paar Sätze hin. Leon, fangen wir mit Düsseldorf an, ja. Das ist deine Mannschaft. Fortuna Düsseldorf bleibt die Nummer 3 in rheinischen Regionen hinter Gladbach und Leverkusen, in welcher Reihenfolge auch immer. Sie bleiben die Nummer 3. Heißt, sie steigen nicht ab. Warum?
Ja, sie können ja aus Nummer 3 auch absteigen, wenn die beiden anderen weit oben landen, sie ganz unten.
Ich setze voraus, dass Köln aufsteigt, deshalb.
Ah ja, okay, gut. Düsseldorf bleibt drinne, weil sie das ummünzen können, was Aufsteiger in der ersten Saison in der Liga 1 oftmals ummünzen können, nämlich die Euphorie, den Faktor wieder unterschätzt zu werden, auch in der ersten Saison, die Spieler zu haben, die dafür brennen, in der ersten Liga zeigen zu können, was sie drauf haben, und die dann in der zweiten Saison richtig wieder abstürzen werden. Keine Ahnung, können wir schon vorstellen, dass es irgendwie so läuft, ehrlich gesagt. Natürlich haben sie mit Friedhelm, ich bin mein ganzes Leben lang nur Trainer Funkel. Ich weiß nicht, ob der, also den kennt man ja nur an der Seitenlinie eigentlich, was ja auch schön ist und gut ist. Einen absolut erfahrenen Mann da, das ist klar. Aber richtig, ich sagte eins, sympathisch, den Düsseldorfern bin ich nicht gegenübergestellt. Ich mochte die noch nie so wirklich. Natürlich seit der Relegation gegen Hertha erst recht nicht. Aber das ist vielleicht auch meine spezielle Einstellung zu dem Team. Soweit zum Thema Düsseldorf. Dann zu Nürnberg. Der Club sorgt mal wieder für Furore in der ersten Liga, weil
sie einen der spannendsten Trainer der Bundesliga haben. Michael Köllner ist für mich ein zweiter Christian Streich in manchen Momenten. Man versteht ihn quasi nie, weil er aus der Oberpfalz kommt. Also er muss eigentlich untertitelt werden bei Fernsehinterviews. Aber ist ein Charakterkopf, der wird die Mannschaft zum Brennen bringen. Und ich glaube, dass Nürnberg schon nominell den schwächsten Kader aller Mannschaften hat. Gerade Leistungsträger wie Behrens, Markreiter, Ishak sind nicht zu ersetzen. Die Transfers Kubo, Japaner aus Gent, Bauer, Laie aus Bremen, Matenia, Knöll, sagt eigentlich alles aus. Ich glaube allerdings, sie bleiben drin, à la Darmstadt. Weil, weiß ich nicht, ich glaube, Kölner ist der richtige Mann zur richtigen Zeit. Der wird die gut motivieren und die werden ihre Punkte schon irgendwie zusammensammeln, gerade auch am Anfang der Saison. Deshalb bleiben die drin. Ja, und damit würde ich sagen, beschließen wir diese Folge und sagen euch, ja, wir freuen uns immer über Bewertungen und hoffen, es hat dir gefallen, es hat euch gefallen. Du kannst das hören auf Soundcloud, Stitcher, Deezer, Spotify, ganz wichtig. Und ja, vielleicht hast du Lust, uns ein Like zu geben bei Facebook, sind auf Instagram, auf Twitter. Ja, und die letzten Worte, die gebühren Leon Ginzel.
Das wusste ich gar nicht. Ich wollte einfach nur mal sagen, ich habe jetzt wieder Bock auf den Liga-Alltag nach den ganzen WM-Spielen. Der Videobeweis soll ja auch ein bisschen modifiziert werden. Wir sollen uns ja besser informiert werden an der Tafel im Stadion, an der Leinwand, was gerade zur Phase ist. Im Fernsehen auch. Das werden wir beobachten. Wir werden natürlich die Entwicklung generell beobachten. Auch die Fanszenen, die sich ja den Dialog beendet haben mit DFL und DFB. Auch das ist natürlich ein spannendes Ding. Und ja, hoffen einfach auf eine abwechslungsreiche Saison, wo vielleicht mal nicht der FC Bayern ganz oben steht die ganze Zeit, sondern auch mal jemand anders. Und vielen Dank, Kevin, dass ich deine Expertise heute genießen durfte.
Der Dank ist meinerseits. Also hat Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auch noch mehr auf die Saison. Und hoffe, dass ihr auch so viel Bock habt wie wir, denn dann ist die Lust auf Bundesliga schier grenzenlos.
Was für ein Schlusswort. Philosophisch, wie es zur Doppelspitze passt. In diesem Sinne, macht's gut, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.